Ich mischte die Karten, während der Whisky warm durch meine Brust brannte. Die Karten glitten etwas unsicher durch meine Finger. Meine Hände waren vom Alkohol nicht mehr ganz so präzise wie zu Beginn des Abends. Das Wohnzimmer wirkte plötzlich zu eng für uns vier. Lukas, Jonas, Timo und Niklas, alle gedrängt um meinen kleinen Couchtisch, die Knie stießen aneinander, jedes Mal, wenn jemand nach seinem Glas griff oder Chips in die Mitte warf. Es war einer dieser typischen Freitagabende. Das Spiel, der Alkohol, das vertraute Geplänkel. Doch irgendetwas fühlte sich heute anders an. Etwas, das ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht benennen konnte. Jonas saß mir gegenüber. Bereits deutlich betrunken, redete er mit zunehmender Lautstärke und wedelte übertrieben mit seinen Chips. Timo, wie immer konzentriert, schob sich seine Brille hoch, jedes Mal, wenn er seine Karten genauer betrachtete. Und Niklas, ruhig wie immer, taxierte die Chips auf dem Tisch mit jener stummen Ernsthaftigkeit, die er sich bei jedem Spiel aneignete. Ich mochte ihn gerade deshalb. Er sprach wenig, aber seine Augen arbeiteten ununterbrochen. »Deine Miete ist Dienstag fällig, oder?« fragte Jonas plötzlich, ohne von seinen Karten aufzublicken. »Ja, warum?« fragte ich zurück und warf einen kurzen Blick zu ihm. »Nur sicherheitshalber. Nicht, dass du dir den Verlust heute Abend nicht leisten kannst.« Er grinste breit, schob zwei Chips in die Mitte und sagte betont, »Erhöhe!« Ich durchschaute seinen Bluff sofort und callte ihn. Jonas zog sich beleidigt zurück und warf seine Karten auf den Tisch, als wäre ich schuld daran, dass sein Pokerface seit Runde 1 bröckelte. Niklas sammelte seelenruhig die Chips ein, wie immer schweigend, während Timo die nächste Runde austeilte. Die Routine war beruhigend. Jeden Freitag seit beinahe einem Jahr rotierten wir zwischen unseren Wohnungen. Wer den saubersten Wohnzimmertisch hatte oder das meiste Bier im Kühlschrank, war Gastgeber. Heute war ich dran, auch wenn ich kaum Lust auf Gesellschaft gehabt hatte. Doch die Tradition zwang uns fast dazu. Draußen rüttelte der Oktoberwind an den Fenstern, als wolle er herein oder etwas hinaustragen. Meine Heizung erwachte mit einem metallischen Seufzen zum Leben. Sie röchelte und klang, als hätte sie Angst vor dem bevorstehenden Winter. Ich machte mir eine gedankliche Notiz, dem Vermieter endlich zu schreiben. Wieder. Jonas, großzügig wie immer, füllte sein Glas bis zum Rand und reichte die Flasche weiter. Sie war nur noch halb voll. Keine Überraschung nach den ersten 3 Stunden. »Erinnert ihr euch an unsere Fahrten nach Dorney Park?« fragte Timo plötzlich, während er seine Karten musterte. »Klar«, antwortete ich, »deine Mutter hat immer diese grauenvollen Sandwiches eingepackt. Die mit Mayo, sogar auf dem Erdnussbutterbrot.« Timo schüttelte sich theatralisch. »Ich kann bis heute nicht glauben, dass ich das gegessen habe.« Jonas lachte so laut, dass sein Glas fast umfiel. »Und was ist mit dem Mal, als Niklas auf der Demon Drop gekotzt hat?« »Das warst du«, sagte Niklas ruhig, ohne von seinen Karten aufzublicken. »Niemals. Ich erinnere mich genau. Du wurdest grün.« »Du bist grün geworden«, entgegnete Niklas mit einem winzigen Lächeln, das fast so selten war wie ein Royal Flush. Ich legte meine Karten ab und lehnte mich zurück. Der Whisky ließ die Kanten der Welt weicher erscheinen. Die Stimmen meiner Freunde wurden zu einem warmen Fluss aus Erinnerungen und Gelächter. Dorney Park, ein Stück unserer Jugend. Die Sommersaison mit den alten Achterbahnen, der Geruch nach Zuckerwatte und Metall, das ständige Geschrei irgendwo in der Ferne. Wir hatten das Geld für Dauerkarten zusammengekratzt, sind stundenlang dieselben Fahrten gefahren, bis wir jeden Bolzen der Konstruktionen kannten. »Wahrscheinlich ist der Park jetzt total unheimlich«, murmelte Jonas, als er eine neue Hand aufnahm. »Dunkel, still, wie ein Friedhof aus Stahl.« »Sie schließen Ende September, oder?« fragte Timo. »Ende September«, bestätigte Niklas. »Seit Wochen zu.« Jonas legte seine Karten auf den Tisch und sah uns an. Er hatte diesen Blick. Den Blick, der immer bedeutete, dass gleich ein Vorschlag kam, den wir bereuen würden. »Wisst ihr, was irre wäre?« fragte er. Wenn wir einfach reinspazieren würden, einfach mal durchlaufen, wenn alles leer ist. Das nennt man Hausfriedensbruch, warf Timo ein, fast automatisch. Wir würden ja nichts mitnehmen, winkte Jonas ab. Nur schauen. Fotos machen vielleicht. Urbex, Urban Exploring. Etwas in mir regte sich. Neugier. Oder das Verlangen nach einer Dummheit, die sich anfühlte wie Jugend. Der Gedanke, den Park in dieser Form zu sehen, still, verlassen, ohne Kindergebrüll und Gedränge, war faszinierend, fast romantisch. Die haben bestimmt Sicherheitspersonal, sagte Niklas. Wahrscheinlich ein Typ mit Taschenlampe in einem Golfwagen, meinte Jonas lachend. Kommt schon, ihr seid doch auch neugierig. Timo sah aus, als würde er gleich widersprechen, doch Jonas ließ ihm keine Chance. Er lehnte sich vor, sein Blick bohrte sich in unsere Gesichter. Dann hob er sein Glas. Ich wette, keiner von euch würde es wirklich tun. Große Klappe, aber wenn es ernst wird, zieht ihr alle den Schwanz ein. Der Satz traf genau dort, wo Jonas ihn treffen wollte. Ich spürte, wie sich meine Schultern strafften. Dasselbe dumme Ehrgefühl, das mich früher schon in Schwierigkeiten gebracht hatte, war wieder da. Du willst wetten, dass wir es nicht tun? Fragte ich. Ganz genau. 50 Euro sagt, keiner von euch hat den Mumm. Timo hob die Hand, vermutlich um Vernunft einzubringen, aber ich war schon zu weit. Der Whisky hatte die letzten Zweifel ausgelöscht. Jonas Grinsen machte es persönlich. Ich bin dabei, sagte ich. Niklas sah mich an, als hätte ich gerade vorgeschlagen, von einer Brücke zu springen. Lukas, ernsthaft? Es ist nur eine Nacht, ein paar Stunden höchstens. Wir laufen durch, sehen uns das Ding an, machen ein paar Bilder und sind wieder weg. Einfach, Geld verdient. Was ist, wenn wir erwischt werden? Fragte Timo. Wir sagen, wir sind betrunkene Studenten, die eine dumme Idee hatten. Die schicken uns nach Hause. Jonas Grinsen wurde breiter. Also wirklich? Ihr zieht das durch? Wir ziehen das durch, sagte ich. Alle. Timo rieb sich die Stirn. Ich kann nicht glauben, dass ich darüber nachdenke. Der Park war unsere Kindheit, sagte ich. Wie oft bekommt man die Gelegenheit, ihn völlig leer zu sehen? Keine Schlangen, keine Menschen, nur wir. Und die alten Fahrgeschäfte, wartend im Dunkeln. Das wäre irgendwie cool, murmelte Niklas. Siehst du? Niklas versteht's, sagte ich. Timo seufzte. Wenn wir das wirklich tun, und ich sage nicht, dass wir sollten, dann brauchen wir Regeln, nichts kaputt machen, keine Gebäude betreten, und wir verschwinden sofort, wenn wir jemanden sehen. Deal, sagte ich sofort. Und wir gehen heute Nacht, warf Jonas ein. Nicht morgen, nicht später. Jetzt. Ich zögerte einen Moment. Heute Nacht bedeutete betrunken fahren. Dumm, sogar für unsere Maßstäbe. Aber er hatte recht. Wenn wir es verschieben würden, verlören wir den Mut. Heute Nacht geht klar, sagte ich. Niklas leerte sein Glas. Das ist verrückt. Gute Verrücktheit oder schlechte? Ich sag's dir, wenn wir entweder im Gefängnis oder zu Hause sind. Die Entscheidung war gefallen. Jonas schob seinen Stuhl zurück, begann die Karten zusammenzupacken. Unser Spiel war vergessen. Stattdessen lag eine seltsame Energie in der Luft. Aufregung, Furcht, Neugier. Wir nehmen mein Auto, sagte Jonas, und den Rest hiervon. Er hob die Whiskyflasche. Flüssiger Mut? Fragte Timo. Oder Bestechung, falls wir erwischt werden. Ich griff meine Jacke vom Stuhl. Plötzlich wirkte meine Wohnung zu warm, zu klein, zu normal für das, was wir vorhatten. Draußen wartete die Oktobernacht. Und irgendwo in der Dunkelheit von Allentown stand ein toter Freizeitpark. Verlassen, still, vergessen. Bereit für Besucher, die besser hätten fernbleiben sollen. Die Tür fiel hinter uns ins Schloss und wir standen im kühlen Treppenhaus. Die Schritte hallten auf dem Betonboden wie Warnungen, die keiner hören wollte. Niemand sagte viel, als wir die Stufen hinuntergingen, als hätten unsere Worte auf einmal Gewicht bekommen. Der Rausch, der uns vor wenigen Minuten noch aufgedreht hatte, hatte sich verändert. Die Euphorie wich einer konzentrierten Unruhe, die mit jeder Stufe in Richtung Straße dichter wurde. Jonas' Auto parkte direkt unter einer Straßenlaterne. Das Licht flackerte leicht, als wir einstiegen. Kein gutes Omen, dachte ich, aber ich sagte nichts. Ich ließ mich auf den Beifahrersitz fallen, während Timo und Niklas sich auf der Rückbank sortierten. Die Türen klappten nacheinander zu, wie die letzten Kapitel eines Buches, das besser nie geöffnet worden wäre. Der Motor sprang beim zweiten Versuch an. Jonas war betrunken. Das wussten wir alle. Doch keiner sagte ein Wort darüber. Vielleicht, weil uns die Schuld schon jetzt verteilte. Vielleicht, weil wir tief in uns spürten, dass diese Nacht ein Eigenleben entwickelte. Letzte Chance, auszusteigen, sagte Jonas und sah in den Rückspiegel. Keine Antwort. Er fuhr los. Die Straßen Allentowns lagen wie ausgestorben vor uns, beleuchtet nur von vereinzelten Laternen, die ihren schwachen Schein über verlassene Gehwege warfen. Geschlossene Geschäfte zogen an uns vorbei wie stumme Zeugen unserer Entscheidung. Tankstellen, die tagsüber geschäftig wirkten, standen leer da wie Kulissen einer längst vergessenen Szene. Selbst der allnächtlich geöffnete Diner war fast menschenleer. Sein rosa Neonlicht flackerte, als wir vorbeifuhren, als ob es uns warnen wollte. Im Autoradio lief leise irgendein belangloses Lied. Es war kaum mehr als ein Flüstern unter unseren Gedanken. Timo und Niklas sprachen gedämpft über den Zaun, über Fluchtwege und darüber, wie wir uns verhalten sollten, falls uns wirklich jemand sehen würde. Ich hörte kaum zu. Meine Gedanken drehten sich um etwas anderes. Den Park, still und dunkel, ohne das Kreischen der Kinder, ohne Musik, ohne das bunte Flimmern der Jahrmarktlichter. Nur Stahl und Schatten. Nach etwa 20 Minuten Fahrt bog Jonas auf den Hamilton Boulevard ein. Am Horizont zeichnete sich der Umriss des Parks ab. Selbst aus der Ferne wirkte er verändert. Ohne seine üblichen Farben und Geräusche wirkte er wie ein gestrandetes Skelett aus einer anderen Zeit. Die leeren Fahrgeschäfte ragten gegen den Himmel wie knöcherne Finger. Jonas fuhr langsam auf den riesigen Parkplatz, der sich wie ein schwarzes Meer vor uns ausbreitete. Kein einziges anderes Fahrzeug war zu sehen. Nur verstreute Lichtmasten warfen gelbliche Kreise, Niese auf den Asphalt, als wollten sie noch immer Besucher willkommen heißen, obwohl keiner mehr kam. Da wären wir, sagte Jonas leise und stellte den Motor ab. Für einen Moment saßen wir einfach da und starrten auf die geschlossenen Eingangstore. Dicke Eisenketten, mehrere Vorhängeschlösser. Kein Sicherheitsboothäuschen, keine Kamera in Sicht, zumindest nicht von unserem Standpunkt aus. Aber die Dunkelheit konnte Dinge gut verbergen. Niemand stieg sofort aus. Ich war der Erste, der die Tür öffnete. Die Nachtluft schlug mir entgegen. Kühl, feucht und durchzogen von dem Geruch nach nassem Metall und herabgefallenen Blättern. Oktober eben. Das letzte Aufbäumen des Herbstes, bevor der Winter alles zudeckt. Hinter mir hörte ich, wie die anderen ausstiegen. Ihre Schritte klangen gedämpft auf dem nassen Beton. Timo sprach als Erster. Wie genau wollen wir da rein? Ich ging zum Zaun und folgte mit dem Blick der Kette, die sich links und rechts um das Tor spannte. Der Maschendraht zog sich in beide Richtungen, verschwand in der Dunkelheit. Wir suchen eine Schwachstelle, sagte ich. Irgendwo ist immer ein Loch. Jonas nahm einen kräftigen Schluck aus der Flasche und reichte sie schweigend an Niklas weiter. Urban Explorer waren hier bestimmt schon, murmelte er. Oder Teenager, die einen Ort zum Trinken suchen, sagte Timo trocken, als er das Glas nahm. Wir gingen am Zaun entlang, hielten uns dabei im Licht der vereinzelten Laternen, aber nie direkt vor dem Tor. Wenn es Kameras gab, dann sicher dort. Ich sah mich immer wieder um, lauschte auf Geräusche, aber außer dem Wind und dem gelegentlichen Rascheln von Blättern war nichts zu hören. Etwa 200 Meter weiter blieb Niklas plötzlich stehen. »Hier«, sagte er leise. Wir kamen zu ihm und sahen es sofort. Eine grobe Öffnung im Maschendraht. Jemand hatte den Draht senkrecht aufgetrennt, vielleicht mit einem Bolzenschneider, vielleicht mit Geduld. Die Kanten waren rostig, nicht frisch. Diese Lücke war nicht neu. Und das machte es noch unheimlicher. Wer immer hier hinein wollte, hatte es vor langer Zeit getan. Und niemand hatte es repariert. Volltreffer, sagte Jonas und grinste. Nach dir, Lukas. War ja deine glorreiche Idee. Ich spürte, wie sich mein Magen zusammenzog, als ich mich vor dem Schlitz hinkniete. Der Draht kratzte an meiner Jacke, als ich mich hindurchzwängte. Das Geräusch, ein metallisches Krächzen, klang in dieser Stille viel zu laut. Auf der anderen Seite stand ich auf Asphalt, der merkwürdig glatt unter meinen Händen wirkte, neuer als der Parkplatz. Ich stand auf und sah mich um. Dunkle Silhouetten ragten vor mir auf. Fahrgeschäfte, Lagereinheiten, Wartungsgebäude, alles war in Schatten getaucht. Jonas kam als Nächster, dann Timo und Niklas, jeder kriechend, jeder vorsichtiger als nötig. Es lag etwas in der Luft, das uns alle dämpfte. Kein Wortspiel mehr, kein Gelächter. Seid ihr sicher, dass ihr das noch wollt? Fragte Timo flüsternd. Zu spät, um zurückzugehen, sagte ich und zwang mich zu einem Lächeln, das sich falsch anfühlte. Ich trat vor, doch dann traf mich plötzlich ein Lichtstrahl mitten ins Gesicht. Grell, weiß. Meine Augen brannten. Stehen bleiben. Die Stimme war ruhig, aber bestimmt. Keine Panik, keine Hektik. Nur Macht. Ich hob die Hand, um das Licht abzuschirmen, blinzelte, versuchte etwas zu erkennen. Aber alles, was ich sah, war eine dunkle Gestalt mit einer Taschenlampe. Wir wollten keinen Ärger, rief ich. Meine Stimme klang dünner, als ich gehofft hatte. Das sagen sie alle, antwortete der Mann, während der Lichtstrahl nacheinander Jonas, Niklas und Timo erfasste. Euch ist klar, dass das hier Privatgelände ist? Ja, sagte Jonas und hob beschwichtigend die Whiskyflasche. Wir wollten nur ein bisschen rumschauen. Keine Zerstörung, keine Graffitis, nur Erinnerungen auffrischen. Der Mann trat näher. Jetzt konnte ich mehr erkennen. Eine dunkelblaue Uniform mit einem silbernen Abzeichen, Hose mit Seitentaschen, ein Gürtel mit Schlüsseln. Er war vielleicht Anfang 30. Durchschnittlich groß, kräftig gebaut, mit kurzem Haar und gepflegtem Bart. Ihr habt euch eine verdammt seltsame Nacht ausgesucht, sagte er, diesmal mit einem Anflug von Ironie. Ich bin Erik Meissner, Nachtverantwortlicher. Und ihr seid? Ich reichte ihm meinen Ausweis, versuchte dabei, meine Hände ruhig zu halten. Lukas Hartmann, das sind Jonas, Timo und Niklas. Erik musterte unsere Ausweise nacheinander, nahm sich Zeit, vielleicht zu viel, und gab sie schließlich zurück. Allesamt aus Allentown. Also was ist die Geschichte? Wette verloren oder Mutprobe? Wette, sagte Jonas sofort. Lukas hier dachte, wir ziehen's nicht durch. Erik schüttelte langsam den Kopf, aber ich glaubte, ein leichtes Zucken in seinen Mundwinkeln zu sehen. Also wirklich nur schauen? Ja, sagte ich. Nur schauen. Er sah uns eine Weile schweigend an. Dann sagte er, ich sollte jetzt eigentlich die Polizei rufen, euch wegen Hausfriedensbruch anzeigen. Wir hielten den Atem an. Doch dann, nach einem Moment, sagte er, aber ich habe 3 Wochen Nachtschicht alleine hinter mir, wird einsam hier. Und naja, Jameson ist kein schlechter Whisky. Jonas streckte ihm die Flasche entgegen. Erik griff danach, nahm einen kurzen Schluck und sagte dann, ich mache euch einen Vorschlag. Ich gebe euch eine Tour. Ich zeig euch Bereiche, die Besucher nie zu sehen kriegen. Keine Fotos von technischen Anlagen und ihr seid verschwunden, bevor meine Schicht um 6 endet. Die Flasche kreiste. Und mit ihr ein Entschluss. Abgemacht, sagte ich. Und damit begann eine Tour, die uns in die Schatten eines Parks führte, der längst aufgehört hatte, ein Ort für Kinderlachen zu sein. Erik Meissner warf einen letzten Blick über die leere Fläche hinter uns, dann schulterte er seine Taschenlampe, schwenkte den Schlüsselbund von seinem Gürtel und bedeutete uns, ihm zu folgen. Der Klang der klimpernden Schlüssel, begleitet vom leisen Quietschen seiner Stiefel auf dem Asphalt, wurde bald zum einzigen Geräusch in der Stille. Selbst der Wind schien aufgehört zu wehen, als hätten die alten Fahrgeschäfte beschlossen, den Atem anzuhalten, um uns zu beobachten. Wir bewegten uns entlang der Umzäunung zurück Richtung Haupteingang, nicht länger schleichend wie Einbrecher, sondern geführt wie eine verbotene Gruppe auf einem exklusiven Rundgang. Erik marschierte mit der Selbstverständlichkeit eines Mannes, der jeden Winkel dieses Ortes kennt. Nicht wie ein Wärter, sondern fast wie ein Totengräber, der sein Reich zwischen Schatten und rostigem Stahl verwaltete. Am Tor angekommen, wählte er aus dem massiven Schlüsselbund mit ruhiger Hand einen altaussehenden, schweren Schlüssel. Das Schloss klickte, die Ketten rasselten metallisch, als er sie löste und das schwere Eingangstor aufdrückte, gerade so weit, dass wir einer nach dem anderen durchpassen konnten. »Willkommen in Dorney Park, nach Betriebsschluss«, sagte Erik mit einem tonlosen Lächeln, das in seinem Gesicht nicht ganz ankam. Ich trat als erster über die Schwelle, gefolgt von den anderen. Der Schritt durch das geöffnete Tor fühlte sich seltsam an, als würde man nicht einfach einen Park betreten, sondern einen Ort, der sich nur noch an das erinnerte, was er einmal war. Das Neonlicht fehlte, die Musik fehlte, der Geruch nach Popcorn, Zuckerwatte und warmem Asphalt fehlte. Zurück blieb ein Gerippe aus Erinnerungen, das sich in Dunkelheit und rostigem Stahl verlor. Der Hauptweg erstreckte sich vor uns wie eine verlassene Landstraße. Zu beiden Seiten reihten sich Imbissstände, Spielbuden und verlassene Verkaufswagen. Ihre geschlossenen Fenster wirkten wie blinde Augen. Die bunten Banner und Logos waren im Zwielicht nur noch als schemenhafte Silhouetten zu erkennen. Das, was tagsüber lebendig und einladend wirkte, hatte in der Dunkelheit etwas Gespenstisches. Über uns ragten Fahrgeschäfte wie verlassene Monumente empor. Der Monty Steel Vengeance, einst das Herzstück des Parks, schnitt mit seinen stählernen Kurven die Nacht in zwei. Weiter hinten konnte man die Umrisse des Demon Drop erkennen, ein massiver Turm, der in den Sternenhimmel ragte wie ein mahnender Finger. Schon merkwürdig, das alles ohne Menschen zu sehen, oder? Fragte Erik leise, als hätte er selbst Respekt vor der Lautstärke seiner eigenen Stimme. Man gewöhnt sich daran. Irgendwann, er ließ den Satz unbeendet. Ich war mir nicht sicher, ob es Absicht war oder ob er sich selbst nicht mehr daran erinnern konnte, woran man sich hier überhaupt gewöhnen konnte. Hier entlang, sagte er dann, ich zeig euch zuerst die Wartungsbereiche. Wir folgten ihm eine schmale, gepflasterte Nebengasse entlang. Fernab der Hauptwege wurde der Park technischer, nackter. Keine Dekoration, kein schöner Schein, nur Zweckmäßigkeit. Überall standen Arbeitsgeräte, Kisten mit Kabeln, Gabelstapler und Werkzeugwagen. An manchen Stellen waren Teile von Schienen demontiert, Stahlträger lagen wie Gliedmaßen herum, die jemand achtlos abgelegt hatte. Die meisten dieser Attraktionen werden im Winter general überholt, erklärte Erik, während er seine Lampe über einen mit Planen abgedeckten Bereich gleiten ließ. Die Versicherung verlangt eine komplette Kontrolle aller tragenden Strukturen, besonders bei Geräten, die vor 1995 gebaut wurden. Er wirkte wieder nüchtern und sachlich, fast wie ein Museumsführer. Doch je länger er sprach, desto mehr merkte ich, dass seine Stimme diese sterile Klarheit hatte, die Menschen nur dann entwickeln, wenn sie ihre Emotionen weit hinter sich lassen. Wie oft ist hier nachts jemand unterwegs? Fragte Niklas. Nur ich. Die Kameras laufen, aber nachts ist die menschliche Präsenz reduziert worden. Reduziert worden? Fragte Timo misstrauisch. Man spart, wo man kann, antwortete Erik knapp. Wir gingen an einem offenen Technikbereich vorbei. Ein Coaster, dessen Schienen unterbrochen waren, ragte wie ein gefallener Koloss über uns. Die Sitze hingen leer, die Sicherungsbügel geöffnet. Sie schwangen leicht im Wind. Ich wusste nicht, ob es wirklich der Wind war oder ob irgendetwas anderes da oben zwischen den stählernen Bögen lauerte. »Das ist die Stelle, an der ich arbeite, wenn ich nicht patrouilliere«, sagte Erik und zeigte auf einen niedrigen Technikcontainer mit Flutlichtmasten daneben. Doch die Lampen blieben aus. Kein Strom, kein Licht, nur die Dunkelheit. »Und es ist wirklich niemand mehr hier außer dir?«, fragte ich. »Nicht offiziell«, antwortete Erik, ohne mit der Wimper zu zucken. Ein kalter Schauer kroch mir den Nacken hoch. Ich wusste nicht, ob er Witze machte oder ob das seine Art war, uns unruhig zu stimmen. Vielleicht war es beides. Vielleicht war es einfach wahr. Wir gingen weiter, tiefer in den Park hinein. Die Wege wurden schmaler, die Beleuchtung seltener. Einmal glaubte ich, in der Ferne ein Flackern zu sehen, eine Bewegung zwischen zwei Attraktionen. Ich blieb stehen. Doch als ich genauer hinsah, war nichts mehr da, nur Schatten. Oder das, was aus ihnen entsteht, wenn Menschen nicht mehr hinschauen. »Ist euch schon mal aufgefallen, wie anders sich Orte nachts anfühlen?«, fragte Timo plötzlich, während wir unter der massiven Trägerkonstruktion einer Achterbahn hindurchliefen. »Es ist, als wäre alles zurückgelassen. Als würde etwas nur darauf warten, dass wir nicht mehr hinschauen.« Niemand antwortete, denn genau so fühlte es sich an. Etwas wartete, und wir kamen näher. Erik führte uns tiefer hinein, abseits der vertrauten Wege. Mit jeder Minute wich das Gefühl einer verbotenen Mutprobe einem seltsamen Schweigen, das sich zwischen uns ausbreitete, als hätte der Park begonnen, uns zu verschlucken. Der Lichtkegel seiner Taschenlampe wanderte über rostige Metallgeländer, ausgebleichte Schilder und technische Anlagen, die nicht für die Augen von Besuchern bestimmt waren. Hinter einem umzäunten Bereich mit Betreten verboten Schildern bogen wir in einen schmalen Pfad ein, der hinter mehreren Fahrgeschäften entlangführte. Dort, wo die Dekoration aufhörte und die blanke Mechanik begann, verlor der Ort seine vertraute Gestalt. Es war, als hätten wir eine Hautschicht durchbrochen und wären in das Skelett eines vergessenen Wesens vorgedrungen. »Diese Zone sieht kein Tageslicht«, sagte Erik, »nur die Wartungstrupps und Leute wie ich.« Rechts von uns ragte das Gerüst des Steel Vengeance auf, dessen massiver Lift Hill im Dunkeln verschwand. Ohne die aufheulenden Geräusche der fahrenden Wagen, ohne das Kreischen der Fahrgäste, wirkte die Achterbahn wie ein Monument, das auf seine letzte Bestimmung wartete. Die Waggons standen still, angeleint wie gefährliche Tiere in ihren Ställen. »Wie testet ihr die nach der Winterpause?«, fragte Niklas. »Erst leer«, antwortete Erik. »Dann mit Sandsäcken. Schließlich fährt das Team selbst. 50 Runden mindestens.« Er streckte kurz die Hand aus und strich mit den Fingern über eine aufgerissene Stelle an einem der Wartungsschächte. Man merkt, wenn etwas nicht stimmt. Nicht hören, sondern fühlen. Wir schwiegen. Die Geräusche, die der Park in seinem stillen Zustand machte, waren subtil, kaum hörbar, aber vorhanden. Ein gelegentliches Knacken von Metall. Das entfernte Zischen eines automatisierten Druckventils. Ein schleifender Ton, irgendwo weit hinten, der vielleicht vom Wind kam oder von etwas anderem. »Das hier ist der Demon Drop«, sagte Erik, als wir an der Basis des drohenden Turms stehen blieben. Die Fahrt sah intakt aus, bereit, jeden Moment in Betrieb zu gehen. Die Gondel ruhte unten, eingerastet wie ein Raubtier, das noch nicht zur Jagd aufgebrochen war. »Diese Anlage ist fertig für die neue Saison«, erklärte er. »Läuft reibungslos. Letzte Woche haben wir einen Probelauf gemacht. Besser als in den letzten 20 Jahren.« »Und keiner von euch bekommt Höhenangst, wenn ihr da hoch müsst?«, fragte Jonas, dessen Stimme mit einem nervösen Unterton schwang. »Nicht beim ersten Mal«, meinte Erik. »Beim dritten oder vierten, ja, aber dann ist es zu spät.« Er lachte nicht. Keiner von uns lachte. Timo trat näher an die Sicherheitsglasabtrennung und sah in die Gondel. »Wie schnell fällt das Ding?« »61 Meilen pro Stunde. Etwa 4 Sekunden freier Fall. Dann greifen die Magnetbremsen. 4 Sekunden sind eine lange Zeit, wenn man denkt, man stirbt, murmelte Niklas.
Das denken viele, sagte Erik. Und manche haben recht.
Ich sah ihn an, aber sein Gesicht war wie immer ausdruckslos. Vielleicht war es nur ein Scherz. Vielleicht nicht. Wir folgten ihm weiter, vorbei an stillgelegten Karussells und Hallen, die früher Spielbuden beherbergten. Viele davon standen offen. Die bunten Farben waren verblasst, die Stofftiere lagen in Vitrinen wie mumifizierte Preise, die niemand mehr gewinnen wollte. Die Luft war erfüllt vom Geruch nach Staub, altem Plastik und Maschinenöl. Der süße Duft der Zuckerwatte war längst verschwunden, ersetzt durch die bittere Realität der Wartung und des Verfalls. Dann, weiter hinten, öffnete sich der Weg zu einem Bereich, den ich nicht wiedererkannte. Dieser Abschnitt war nie öffentlich zugänglich, sagte Erik. Wartung, Lager, Personalparkplätze. Und warum zeigst du uns das alles? Fragte ich leise. Er sah mich an. Zum ersten Mal wirklich. Seine Augen hatten etwas, das ich nicht deuten konnte. Eine Mischung aus Müdigkeit, Sehnsucht und etwas anderem. Weil keiner sonst fragt und weil ihr euch erinnert. Er ging weiter, ließ uns zurück mit dieser Bemerkung, die schwerer wog als alles zuvor. Wir holten auf, folgten ihm um eine Ecke. Und dort, in einer kleinen, versteckten Bucht, stand ein Riesenrad. Kein großes, modernes. Ein altes, vielleicht 20 Meter hoch, mit weißen Metallstreben und kleinen Gondeln, die leicht im Wind schwankten. Ein handgemaltes Schild auf verwittertem Holz verkündete in verblichenen roten Buchstaben: Up, up and away. Was zum... flüsterte Timo. Den kennt keiner mehr, sagte Erik ruhig. Er wird vor der nächsten Saison abgebaut, zu alt für heutige Vorschriften. Ich trat näher. Die weiße Farbe war frisch, die Metallstreben rostfrei, die Sitze wirkten neu. Sieht gar nicht alt aus, sagte Niklas und befühlte die Lackierung. Sie haben ihn instand gehalten. Bis zum Versicherungsentscheid. Keine Dokumentation mehr, keine Unterlagen vom Hersteller, nur Papierkram, nichts, was gefährlich wäre. Jonas hatte sich der kleinen Kontrollkabine zugewandt, eine Holzhütte mit großen Fenstern, wie von einem Jahrmarkt aus den 60ern. Funktioniert das Ding noch? Einwandfrei, antwortete Erik. Ich wusste in diesem Moment, noch bevor jemand den Vorschlag aussprach, was Jonas als nächstes sagen würde, und ich wusste, dass ich nicht Nein sagen konnte. Nicht mehr, nicht jetzt. Nicht nachdem der Park uns hineingelassen hatte. Jonas trat einen Schritt zurück von der kleinen Kontrollhütte und sah uns an. Sein Blick war der eines Kindes, das ein geheimes Versteck entdeckt hatte. Aufgeregt, neugierig, ein wenig waghalsig. Wir sollten es fahren, sagte er. Die Worte fielen wie Steine in einen dunklen See. Auf gar keinen Fall, erwiderte Erik sofort, sein Ton härter als zuvor. Das wäre jenseits aller Versicherungsgrenzen. Ich würde meinen Job riskieren. Aber es ist sicher, oder? Jonas deutete auf das Riesenrad, dessen Gondeln träge im Wind schwangen. Du hast es selbst gesagt, technisch einwandfrei. Nur Papierkram. Erik schwieg. Seine Stirn war angespannt, als kämpfte er innerlich gegen sich selbst. Der Whisky kreiste wieder, diesmal mit schwererer Bedeutung. Niemand trank, aber die Flasche wanderte von Hand zu Hand wie eine schwebende Versuchung. Nur eine Runde, sagte Jonas mit gesenkter Stimme. 5 Minuten, einmal hoch und runter. Und dann vergessen wir es. Timo und Niklas warfen mir Blicke zu. Weder Zustimmung noch Ablehnung, nur dieses unausgesprochene »Was meinst du?« Ich hatte selbst keine klare Antwort. Das Riesenrad hatte etwas Anziehendes. Es wirkte fehl am Platz, nicht wegen seines Alters oder Designs, sondern weil es zu neu aussah, zu sauber, als hätte jemand es absichtlich erhalten, obwohl es längst hätte verschwinden müssen. »Ich mache es«,
sagte ich schließlich. Die Worte kamen schnell, beinahe widerwillig. Aber sie waren draußen und sie fühlten sich an wie ein kleiner Kontrollverlust. Einer, dem man sich gerne hingab. Erik sah mich lange an. Dann nahm er die Whiskyflasche von Jonas, trank einen tiefen Schluck und nickte langsam. »Eine Runde«, sagte er schließlich, »und wenn jemand fragt, es ist nie passiert.« Er ging zum Rand des Areals, öffnete einen gesicherten Stromkasten mit einem seiner Schlüssel und betätigte eine Reihe von Schaltern. Ein leises Surren wurde hörbar, als tief im Inneren des Riesenrads die Maschinen erwachten. Dann erhellten sich schwache Wartungslichter rund um das Fundament. Kein blinkendes Neon, keine Musik, nur gedämpftes technisches Licht, wie man es in einem alten OP-Saal erwarten würde. »Das Ding hat ein tragbares Steuergerät«, erklärte Erik und zog ein kleines Funkgerät mit Antenne hervor, das wie eine Fernbedienung für ein Garagentor aussah. »Totmannschaltung. Solange ich den Hauptknopf gedrückt halte, läuft das Rad. Wenn ich loslasse, stoppt es nach einer Umdrehung automatisch.« Ich näherte mich der Gondel, die gerade auf Plattformhöhe stand. Sie wirkte stabil. Der Lack glänzte. Die Sicherheitsbügel funktionierten einwandfrei. Ich testete den Sitz mit einer Hand. Er schien frisch gepolstert. »Ich komm mit«, sagte Erik. »Hab das Ding seit 3 Jahren gewartet, aber nie selbst gefahren.« Er stieg als Erster ein und setzte sich links auf die Bank. Ich folgte ihm, spürte, wie die Konstruktion leicht schwankte, als ich mich hinsetzte. Die Sicherheitsstange klickte mit einem beunruhigend soliden Geräusch ein. Kein Knarren, kein Widerstand. Als hätte jemand diese Maschine für genau diesen Moment vorbereitet. Timo, Niklas und Jonas hatten sich auf eine nahegelegene Bank gesetzt. Ihre Silhouetten wirkten in dem kargen Licht seltsam distanziert. Sie wirkten klein, still, erwartungsvoll. »Bereit?« fragte Erik und hob die Fernbedienung. Ich nickte. Er drückte den Knopf. Das Rad begann sich zu bewegen, langsam, geräuschlos. Die Bewegung war so gleichmäßig, dass ich sie kaum spürte. Der Boden glitt unter uns hinweg und die vertrauten Formen des Parks begannen zu schrumpfen. Nach wenigen Sekunden befanden wir uns etwa auf halber Höhe. Von hier oben wirkte Dorney Park wie ein Modell aus einer anderen Zeit. Die Wege, die wir gegangen waren, erschienen nun wie Linien auf einer Karte. Fahrgeschäfte ragten in den Himmel wie verlassene Kathedralen. »Siehst du oft so viel vom Park?«, fragte ich. »Nie«, antwortete Erik. »Normalerweise schaut niemand nach oben. Alle starren auf den Boden, auf ihre Listen, ihre Aufgaben.« Wir schwiegen. Ich ließ meinen Blick über das Gelände schweifen. Und dann geschah es. Mitten im Aufstieg, noch bevor wir den höchsten Punkt erreicht hatten, veränderte sich die Welt. Kein Geräusch, kein greller Blitz, einfach Stille. Plötzlich war alles anders. Ich sah nach unten und der Park war verschwunden. Dort, wo sich vor einem Moment noch Asphalt, Wege, Lichter und Fahrgeschäfte befanden, breitete sich nun nur noch Schwärze aus. Kein Licht, keine Gebäude. Kein Horizont. Nur Dunkelheit, die das Licht verschluckte, statt es zu reflektieren. Selbst die sanfte Glut der Stadt, die sonst den Himmel über Allentown rötlich färbte, war verschwunden. Die Welt war fort. »Erik«, sagte ich und drehte mich zu ihm, doch er antwortete nicht. Er saß völlig still da, die Fernbedienung noch immer in der Hand, doch sein Blick war leer. Sein Körper bewegte sich nicht, keine Mimik, kein Blinzeln, nichts. Als hätte jemand den Menschen in ihm abgeschaltet und nur eine Hülle zurückgelassen. Ich blickte wieder nach oben und erstarrte. Der Himmel war übersät mit Sternen. Nicht so, wie man sie von der Erde kennt, vereinzelt, schwach flackernd. Nein. Hier waren es unzählige Punkte, so dicht beieinander, dass sie eine zweite Haut aus Licht bildeten. In der Mitte dieses Firmaments hing ein Objekt, das unmöglich die reale Welt hätte erklären können. Ein riesiger, weiß leuchtender Ball,
glatt, makellos. Er war 3 oder 4-mal so groß wie der Mond und strahlte ein Licht aus, das alles sichtbar machte und doch keine Schatten warf. Es war kein Licht im menschlichen Sinn, es war etwas anderes. Ich wollte mich bewegen, wegsehen, aufstehen. Aber mein Körper gehorchte nicht, keine Muskeln reagierten. Ich konnte fühlen, alles fühlen, aber nichts kontrollieren. Es war, als wäre mein Verstand nur noch Beobachter in einem Körper, der ihm nicht mehr gehörte. Dann erschienen sie. 3 Gestalten, aus dem Nichts heraus. Kein Schritt, kein Geräusch. Sie waren einfach da, neben der Gondel, wo zuvor nur Luft gewesen war. Ihre Körper waren dünn, lang, fast durchsichtig. Ihre Haut hatte einen grauen Schimmer, durch den man feine Adern erkennen konnte. Und ihre Augen, riesig, schwarz, glänzend, füllten ihre Gesichter fast vollständig aus. In ihnen war nichts Menschliches. Kein Zorn, keine Neugier, kein Leben, nur Leere. Einer von ihnen wandte sich mir zu. Und dann sprach er, nicht mit Worten, sondern direkt in meinen Kopf. Lukas Hartmann. Die Stimme war kalt. Unfassbar präzise. Nicht menschlich. Kein Echo, kein Klang. Nur Gedanke, der sich wie eine Nadel durch mein Bewusstsein bohrte. Wir benötigen Informationen. Ich wollte schreien. Aber mein Körper schwieg. Ich konnte nur zusehen. Die Welt, wie ich sie kannte, war verschwunden. Nur die Gondel des Riesenrads schwebte noch irgendwo im Raum, als wäre sie das letzte Überbleibsel der Realität, an das ich mich klammern konnte. Unter uns? Nichts. Über uns? Ein falscher Himmel aus fremdartigen Sternen. Und um uns herum? 3 Wesen, die jede bekannte Logik verhüllten. Die Stimme in meinem Kopf wiederholte sich nicht. Sie wartete. Geduldig. Unerbittlich. Ich wusste nicht, wie ich antworten sollte. Ich wusste nicht einmal, ob ich überhaupt noch denken konnte, ohne dass sie es sofort mitbekamen. Doch etwas in mir versuchte es. Was für Informationen? Dachte ich. Oder besser gesagt, ich ließ den Gedanken entstehen, wissend, dass er nicht mehr mir gehörte. Beschreibe die nuklearen Waffensysteme deines regionalen Militärs. Der Satz traf mich wie ein Schock. Nicht nur wegen seines Inhalts, sondern wegen der absoluten Sachlichkeit, mit der er formuliert war. Keine Drohung, keine Emotion. Nur eine klinische Anforderung, als wäre ich ein Stück Datenbank, das befragt wurde. Ich bin kein Soldat, versuchte ich. Ich bin Kartengeber in einem Casino. Ich habe keine Ahnung von so etwas. Eine Pause. Dann wieder. Zeige uns bekannte Standorte nuklearer Einrichtungen in deiner Umgebung. Plötzlich durchzuckten mein Geist Bilder. Keine Erinnerungen, keine Erfindungen. Es waren wie eingefügte Fragmente. Satellitenbilder, Skizzen, Karten mit eingezeichneten Punkten. Ich erkannte keinen einzigen davon. Und doch konnte ich sie alle sehen, als hätte jemand eine externe Festplatte an mein Gehirn angeschlossen. Ich kenne das nicht. Ich schwöre es euch, das sind nicht meine Gedanken. Ein leichtes Neigen des Kopfes bei einem der Wesen. Oder zumindest das, was man als Kopf erkennen konnte. Keine Antwort, nur Beobachtung. Ein anderer wandte sich Erik zu. Noch immer saß er völlig reglos da. Kein Zucken, kein Blinzeln. Doch sein Körper atmete. Und das war vielleicht das Verstörendste daran. Er lebte noch. Aber er war nicht mehr bei uns. Dieses Exemplar zeigt abweichende neuronale Muster. Ich wusste nicht, wer von ihnen das gedacht hatte. Ihre Stimmen waren identisch, ausdruckslos, fast elegant in ihrer Grausamkeit. Erhöhte neuronale Dichte, modifizierte Erinnerungsstruktur, Analyse beginnen. Ich wollte mich bewegen. Wollen allein reichte nicht. Ich wollte schreien. Ich konnte nur zusehen. Eines der Wesen streckte einen Arm aus oder das, was bei ihm wie ein Arm wirkte. Doch er veränderte sich beim Strecken. Er wurde länger, dünner, formte sich zu etwas, das wie ein medizinisches Instrument aussah. Kein Metall, kein Glas. Etwas Organisches, doch zweckgebunden, mechanisch. Es berührte Eriks Arm. Und die Haut öffnete sich. Nicht aufgeschnitten, nicht gerissen. Sie wich auseinander wie Wasser bei einem Steinwurf. Geräuschlos, blutlos. Dahinter lagen Muskeln, Sehnen, Nerven. Und dann kam der Schrei. Nicht laut, nicht durch den Mund, sondern direkt in meinen Kopf. Erik hatte sich äußerlich nicht verändert. Kein Zucken, keine Regung. Doch sein innerer Schrei war ohrenzerreißend. Es war Schmerz in seiner reinsten Form, destilliert, ungefiltert, nackt. Es war, als würde man ein lebendiges Bewusstsein zersägen und jede Sekunde davon miterleben müssen. Das Subjekt bleibt bei Bewusstsein. Optimale Datensammlung gewährleistet. Ich wollte sie anflehen. Ich wollte sagen, dass sie aufhören sollen, dass es falsch war, dass wir nur Besucher waren. Aber ich war nichts. Nur ein Gefäß, ein Container für Antworten, die ich nicht geben konnte. Skelettstruktur überdurchschnittlich stark. Muskelgewebe weist erhöhte Dichte auf. Neurologische Implantate erkannt. Implantate? Ich sah auf Erik. Oder auf das, was noch von ihm zu sehen war. Seine Brust war geöffnet, sein Schädel halb durchsichtig. Keine Flüssigkeit. Kein Chaos. Nur offene Systeme. Als hätte jemand ihn mit chirurgischer Präzision aufgeschraubt und er schrie weiter. Ohne einen Laut. Nur in meinem Kopf. Immer und immer wieder. Bewusstseinskapazität stabil. Memory-Barrieren vorhanden. Zugriff initiiert. Das dritte Wesen näherte sich jetzt. Es berührte Eriks Stirn und seine Augen, tot und leer, begannen zu leuchten. Ein fahles, bläuliches Licht, das nicht auf die Umgebung abstrahlte. Ich wusste nicht, ob das Licht real war oder nur in meinem Kopf existierte. Zugang zu geschützten Erinnerungsblöcken erfolgreich. Subjekt trägt militärische Geheimnisträgersignatur. Neuralstruktur wurde manipuliert. Was zum Teufel war Erik? Der freundliche, ruhige Nachtwächter, der uns herumgeführt hatte? Oder war er jemand anderes gewesen? Etwas anderes. Etwas, das nie hätte entdeckt werden dürfen. Ich wollte mich wegdrehen. Ich wollte nicht mehr sehen, aber mein Körper war noch immer tot. Nur meine Augen funktionierten. Und die waren gefangen. Erkenne keine weitere Relevanz im menschlichen Begleiter. Sie meinten mich. Datenübertragung abgeschlossen, Untersuchung abgeschlossen. Dann, ganz plötzlich, endete der Schrei. Nicht langsam, nicht verblassend. Er verstummte wie ein Lichtschalter. Von brennendem Schmerz zu absolutem Nichts. Ich drehte den Kopf. Ich konnte ihn wieder bewegen. Und ich sah, was von Erik geblieben war. Ein leerer Sitz, Fetzen von Kleidung, Knochen, ein Schädel, der sich mit einem seltsamen Glanz gegen den Sicherheitsbügel lehnte, als wäre das Ganze nur ein schlechter Witz. Die Wesen standen aufrecht, regungslos. Ihre Köpfe, oder das, was sie als Köpfe hatten, drehten sich zu mir. Deine Kooperation wurde vermerkt. Die übermittelten Informationen sind akzeptabel. Ich wollte nicht sprechen. Ich wollte nur weinen. Oder schreien. Oder mich auflösen. Deine Auslöschung ist nicht erforderlich. Dann, als würde jemand einen Knopf drücken, begann die Gondel sich wieder zu drehen. Die Sterne verblassten. Der weiße Himmelskörper zog sich zusammen, bis er verschwand. Und unter uns entstand wieder der Park. Aber nichts war mehr wie zuvor. Nichts. Die Rückkehr war keine sanfte Landung, kein Aufwachen aus einem Albtraum. Es war, als würde man aus einem kalten, endlosen Ozean auf eine Betonplatte geschleudert. Das Gewicht der Realität knallte mit voller Wucht zurück in meinen Körper. Ich spürte meine Finger, dann meine Beine. Mein Kopf drehte sich langsam zur Seite,
so als müsste ich jede Bewegung erst wieder neu lernen. Und dann sah ich den Park. Dorney Park. Oder das, was davon noch übrig war in meinem Bewusstsein. Wir schwebten noch immer in der Gondel, die sich langsam dem Boden näherte. Die wartungsbeleuchtete Plattform kam in Sicht, zusammen mit den vertrauten Umrissen von Timo, Jonas und Niklas. Sie standen da, wie eingefroren. Keine Bewegung, kein Rufen. Nur starr aufgerichtete Körper mit Blicken nach oben. Ich drehte mich zur linken Seite. Erik war weg. Weg, wie im Sinne von nicht mehr da. Kein Mensch, kein Körper, nur ein Haufen. Was übrig geblieben war, ließ sich kaum beschreiben. Stofffetzen, durchtränkt mit dunklem Blut, lagen zerknüllt unter der Sicherheitsstange. Dazwischen Fragmente von Knochen, ein Arm, dessen Hand noch an einem Restgelenk baumelte und, am schlimmsten, der Kopf. Er war noch intakt, fast unversehrt, aber seine Augen waren leer, so leer, wie ich mich fühlte. Ich versuchte aufzustehen. Meine Beine gehorchten zögerlich. Die Sicherheitsstange sprang mit einem Klicken auf und ich stolperte aus der Gondel. Meine Hände fanden Halt an der Plattform, mein Atem kam flach, stoßweise. Ich bemerkte den Geschmack von Eisen in meinem Mund, Blut vielleicht, oder Metall aus der Luft, oder der letzte Rest von dem, was von Erik geblieben war. Lukas? Es war Timos Stimme. Zögerlich, fremd. Als würde er einen Irren ansprechen. Ich hob den Kopf. Sie standen nur ein paar Meter entfernt, starrten mich an wie ein Tier, das gerade aus einem Käfig entkommen war. Jonas trat langsam näher. Was ist passiert da oben? Ich hob den Kopf und zeigte, ohne es zu merken, auf das, was ich noch in den Händen hielt. Eriks Kopf, fest umklammert an meiner Brust, die Haut warm, das Gesicht starr, die Augen offen. Sie haben ihn genommen, sagte ich leise. Meine Stimme klang wie Sand. Haben ihn geöffnet, Stück für Stück. Und er war die ganze Zeit bei Bewusstsein. Jonas stolperte einen Schritt zurück. Timo machte eine würgende Bewegung, als würde er sich übergeben. Niklas wurde bleich. Was redest du da? Flüsterte Jonas. Was redest du, verdammt nochmal? Ich sah ihn an, direkt, und sagte, Aliens. Drei von ihnen, groß, grau, schwarze Augen, keine Emotion, keine Stimme, nur Gedanken. Sie haben ihn aufgeschlitzt, ohne ihn zu verletzen. Sie haben in seinen Kopf geschaut, in seinen Geist. Sie wollten wissen, wie wir funktionieren. Timo schüttelte den Kopf. Lukas, das ist Wahnsinn. Ich trat zur Seite. Ich musste ihnen zeigen, was ich gesehen hatte, was ich gehalten hatte. Sie sollten nicht glauben, ich hätte den Verstand verloren. Ich zeigte auf die Gondel. Sie sahen hinein. Und alles, was sie vorher sagen wollten, blieb ihnen im Hals stecken. Die Sitzbank war rot, nicht gestrichen, sondern getränkt. Fleischstücke klebten an den Metallbügeln, Knochenfragmente lagen auf dem Boden verteilt. In einem der Ecken ruhte ein Fuß. Der abgerissene Rest einer Uniform klebte noch daran. Scheiße, flüsterte Jonas. Scheiße. Was zur Hölle? Timo taumelte zurück und übergab sich. Niklas trat ein paar Schritte zur Seite und legte beide Hände auf den Hinterkopf. Ich hab's euch gesagt, murmelte ich. Ich hab's euch gesagt. Was? Hast du das getan? Jonas sah mich an wie ein Wahnsinniger. Lukas, hast du ihn getötet?
Nein. Ich schüttelte den Kopf. Tränen in den Augen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe alles gesehen. Er war nicht der, für den wir ihn hielten.
Sie haben in ihm Dinge gefunden. Implantate, Erinnerungen, militärisches Zeug. Er war irgendetwas Besonderes. Niemand sprach. Das Surren des Motors verstummte.
Das Licht über dem Riesenrad flackerte ein letztes Mal, dann ging es aus. Schweigen.
Wir müssen das melden,
sagte Timo schließlich. Polizei, irgendwas, das ist Mord.
Und was sagen wir?
Fragte Jonas bitter. Dass Lukas von Außerirdischen entführt wurde und unser Tourguide zerlegt zurückkam? Weißt du, wie das klingt? Die werfen uns ins Irrenhaus oder glauben, wir haben das getan.
Wir haben nichts getan,
sagte Niklas tonlos. Aber das interessiert keinen. Denk doch mal nach. 4 betrunkene Jungs brechen in einen Park ein. Einer von ihnen kommt blutüberströmt zurück, hält einen verdammten Kopf in der Hand und erzählt was von Sternenmonstern. Das reicht für eine Verurteilung.
Wir lassen ihn nicht allein damit,
sagte Timo.
Aber wir dürfen hier nicht bleiben, sagte Niklas leise. Jede Sekunde mehr macht's schlimmer.
Ich hörte sie reden, doch es war, als wären ihre Stimmen weit weg. Ich sah noch immer das Licht der Sterne, die keine waren. Ich hörte noch immer Eriks stummen Schrei, und ich fühlte noch immer diese Macht, die uns beobachtet hatte, nicht aus Neugier, sondern aus Routine. Wie Wissenschaftler, die ein Insekt betrachten. Sie hatten uns nicht besucht, um Kontakt herzustellen. Sie waren gekommen, um zu sezieren. Und ich war ihr Zeuge, ihr Archiv. Und niemand würde mir glauben. Nicht einmal meine Freunde, nicht einmal ich selbst. Wir standen da, umgeben von den Schatten eines Freizeitparks, der nicht mehr derselbe war. Der Wind wehte durch rostige Metallstreben und trug den Geruch von Öl, altem Holz und etwas anderem. Etwas, das nicht hierher gehörte. Etwas wie verbranntes Fleisch und kalter Strom. Jonas starrte auf die Überreste in der Gondel, dann auf mich, dann wieder zurück. Seine Gesichtszüge waren starr, seine Lippen zitterten. Timo hatte sich an einen Pfeiler gelehnt und schwieg. Niklas war der Erste, der sich wieder bewegte.
Wir müssen das wegräumen, sagte er mit tonloser Stimme.
Wenn wir das so lassen, sieht es aus, als hättest du ihn getötet, Lukas. Ich wollte protestieren. Ich wollte schreien, dass das falsch war, dass ich nur überlebt hatte, weil ich nicht interessant genug gewesen war. Aber stattdessen nickte ich nur stumm. Jonas und Niklas fanden eine Plane in der Nähe, ein Stück aus dem Wartungsbereich, vermutlich gedacht zum Abdecken von Werkzeug. Sie schüttelten sie aus, falteten sie auf dem Boden. Dann begannen sie, die Reste von Erik zu sammeln. Ich konnte nicht helfen. Ich stand nur da, hielt seinen Kopf in den Händen, als wäre er das Einzige, was mich noch mit der Wirklichkeit verband.
Lukas, sagte Timo leise, leg ihn, bitte, leg ihn einfach dort rein.
Ich tat es, langsam, vorsichtig, als könnte ich damit etwas wieder gut machen, als alles eingewickelt war. Das, was man ein Körper genannt hätte, wenn er noch einer gewesen wäre, trugen Jonas und Niklas das Bündel zur Rückseite der Wartungszone. Dort lagerten andere Abdeckplanen, verstaubte Maschinenteile und ausgediente Dekorationen. Zwischen all dem wirkte unser Paket fast harmlos, unauffällig.
Was sagen wir den Leuten? Fragte Timo irgendwann.
Was erzählen wir der Polizei?
Nichts von dem, was wirklich passiert ist, sagte Jonas bitter.
Wir sagen, wir haben ihn so gefunden, dass er von der Mechanik erwischt wurde, dass es ein Unfall war und dass Lukas einen Schock hatte.
Und die Geschichte mit den Aliens?
Niemand antwortete.
Was ist, wenn sie zurückkommen? Fragte ich leise.
Sie sind schon weg, sagte Niklas. Sie wollten Erik, was auch immer er war. Du warst ihnen egal.
Das stimmte. Und genau das war das Verstörendste daran. Ich war nichts gewesen. Kein Risiko, kein Wert.
Lasst uns verschwinden, bevor jemand kommt, sagte Jonas.
Bevor Kameras oder Sicherheitskräfte uns erwischen. Wenn wir jetzt gehen, können wir sagen, wir haben Schreie gehört, sind hergekommen, haben das hier gefunden und wollten helfen.
beendete Timo. Sie glaubten nicht an meine Geschichte. Nicht wirklich. Aber sie wollten mich auch nicht verraten. Also bastelten sie sich eine Lüge, die sie alle gemeinsam tragen konnten. Etwas, das man erklären konnte. Etwas, das in ein Protokoll passte. Ich fühlte mich plötzlich furchtbar müde. Wir gingen zurück durch den Park. Die Wege wirkten länger als vorher, die Schatten tiefer. Die Fahrgeschäfte um uns herum waren stumm, aber ich schwor, dass manche sich leicht bewegten. Ein Drehen, ein Flüstern, ein leises, metallisches Stöhnen in der Dunkelheit. Als wir das Haupttor erreichten, hing Eriks Schlüssel noch immer im Schloss. Timo drehte sie um, schloss das Tor wieder ab und warf den Schlüsselbund in einen nahegelegenen Gully. Keiner sagte ein Wort, als wir zum Auto gingen. Jonas fuhr. Ich saß wieder vorne, die anderen hinten. Niemand sprach. Nicht während der Fahrt. Nicht, als wir am Krankenhaus ankamen. Nicht, als sie mich in der Notaufnahme abgaben und erklärten, dass ich verwirrt war, traumatisiert. Ich ließ alles über mich ergehen. Ich nickte, als die Ärzte Fragen stellten. Ich nickte, als sie mich untersuchten. Ich nickte, als sie mir eine Beruhigungsspritze gaben. Und als ich langsam in den Schlaf glitt, hörte ich noch einmal das leise, dumpfe Echo eines Schreis. Nicht in meinem Ohr, sondern tief in meinem Kopf. In jenem Teil, den sie nicht entfernt, sondern nur berührt hatten. Ein Teil, der nie wieder derselbe sein würde. Als ich die Augen öffnete, starrte ich an eine weiße Zimmerdecke, die von einem unscheinbaren Wasserfleck gesprenkelt war. Der Geruch nach Desinfektionsmittel und abgestandener Luft verriet mir, wo ich war, noch bevor ich den Kopf drehen konnte. Ein Krankenhaus. Mein Mund war trocken. Meine Lippen rissig. In meinem linken Arm steckte eine Nadel, an der eine durchsichtige Infusion hing. Das Summen eines Monitors im Hintergrund mischte sich mit dem rhythmischen Piepen eines EKGs vom Nebenzimmer. Die Zeit stand still und sie floss gleichzeitig weiter, als wäre nichts geschehen. Die Tür öffnete sich nach einigen Minuten und eine Frau in einem dunkelblauen Anzug trat ein. Sie wirkte nicht wie medizinisches Personal. Ihre Haltung war zu gerade, ihr Blick zu scharf. In ihrer linken Hand hielt sie ein kleines Notizbuch. »Guten Morgen, Herr Hartmann. Mein Name ist Sarah Braun. Ich bin Ermittlerin der Polizei Allentown.« Ich setzte mich mühsam auf. Mein Rücken protestierte. »Wie lange war ich hier?« »3 Tage«, antwortete sie ruhig. »Ihre Freunde haben sie in der Nacht zu Sonntag ins Krankenhaus gebracht, zusammen mit einem Opfer.« Erik Meissner. Der Name traf mich wie ein Schlag in die Magengrube. Ich sah zur Seite. Mein Herz pochte plötzlich schneller. Er ist tot, oder? Sie nickte. Ja. Wir versuchen gerade zu rekonstruieren, was genau passiert ist. Ich lachte. Oder das, was einem Lachen am nächsten kam. Es klang wie ein Bellen. Trocken. Bitter. Viel Glück dabei, murmelte ich. Ihre Freunde sagten aus, sie hätten Schreie gehört und sie dann in der Nähe des Riesenrads gefunden. In Schockzustand. Blutig. Mit Teilen von Herrn Meissner in den Händen. Ich antwortete nicht. Ich konnte nicht. Möchten Sie Ihre Version erzählen, Herr Hartmann? Ich schaute sie an. Ihre Augen waren grün, mit kleinen hellen Sprenkeln. Sie wirkten nicht unfreundlich, aber da war diese Mauer hinter ihrer Stirn, diese feste, unsichtbare Barriere, die schon unzählige absurde Geschichten abgewehrt hatte. Ich tat es trotzdem. Ich erzählte von der Fahrt, von der Dunkelheit, vom Himmel, der sich in ein Meer aus fremden Sternen verwandelte, vom leuchtenden weißen Objekt, das keine Sonne war und auch kein Mond. Ich erzählte von den Wesen, von ihren Stimmen in meinem Kopf, von den Fragen nach Waffen, Fortpflanzung, Befehlsketten, von Erik, der nie der war, für den er sich ausgegeben hatte, von der Obduktion ohne Messer, von der klinischen Grausamkeit, von seinem stummen mentalen Schrei, der mich bis heute verfolgte.
Ich erzählte alles. Als ich fertig war, schrieb sie noch eine Weile in ihr Notizbuch, dann klappte sie es zu. Sie seufzte, ein langsames, bedachtes Ausatmen. Herr Hartmann, die menschliche Psyche ist äußerst anfällig für extreme Stressreaktionen. Was Sie beschrieben haben, passt zu einem dissoziativen Zustand, ein psychotischer Schub infolge eines traumatischen Ereignisses. Sie glauben mir nicht. Ich glaube, Sie glauben es. Dann stand sie auf. Die offiziellen Berichte sind eindeutig. Es gibt keine Spuren eines Riesenrads mit dem Namen Up, Up and Away. Kein Fahrgeschäft dieser Art ist in den Plänen des Parks verzeichnet. Die Parkleitung hat bestätigt, dass ein solches Gerät dort nie existierte. Das ist unmöglich. Auch ein Herr Erik Meissner ist in keinem Personalverzeichnis zu finden. Keine Anstellung, keine Verträge, keine Versicherungsdaten. Ich schluckte. Und das Überwachungssystem? Fragte ich. Technisches Versagen. In der betreffenden Nacht war auf sämtlichen Kameras nur Störbild zu sehen. Laut Parkverwaltung ein seltener, aber bekannter Fehler. Sie wartete noch einen Moment, als wolle sie mir Zeit geben, diese Informationen zu verdauen. Was passiert jetzt mit mir? Die Ärzte schlagen eine fortlaufende psychiatrische Betreuung vor. Sie werden bald entlassen unter der Diagnose einer akuten Belastungsreaktion mit halluzinatorischen Elementen. Ich lehnte mich zurück. Ihre Worte rutschten an mir vorbei, wie Wassertropfen auf Glas. Nichts davon änderte das, was ich gesehen hatte, oder das, was ich nie wieder vergessen würde. Als sie zur Tür ging, blieb sie kurz stehen. Ich weiß, dass Sie denken, das sei real gewesen, und vielleicht war es das für Sie, aber manche Dinge lassen sich nicht in Berichte fassen. Dann verließ sie den Raum. Ich lag wieder da, starrte an die Decke und dachte an Eriks Gesicht in seinen letzten Momenten, an das, was ich gesehen hatte, als seine Augen starr nach vorn blickten, während sein Geist in Stücke gerissen wurde. Die Wahrheit war, die Welt hatte eine Lücke verschluckt. Eine Lücke, die nie hätte aufgehen dürfen. Und ich war der Einzige, der sie gesehen hatte. Aber niemand glaubte dem Mann, der sie gesehen hatte. Denn seine Geschichte passte nicht in eine Welt mit Aktenordnern, Vorschriften und Versicherungen. Sie passte nur in eine andere Realität. Die Realität hinter der Realität. Die Wochen nach meiner Entlassung verliefen in einem dichten Nebel aus Schweigen und misstrauischen Blicken. Niemand sagte es mir ins Gesicht, aber ich sah es in ihren Augen. Meine Eltern, die Ärzte, sogar meine Freunde, sie alle hielten mich für einen gebrochenen Mann, gezeichnet von einem Wahn, den man höflich mit Medikamenten behandeln wollte. Ich spielte mit. Ich nahm die Pillen. Ich ging zu den Gesprächen mit der Psychologin, die in meinem Bericht unter dem Punkt Entfremdung durch Realitätsverlust vermerkt war. Ich nickte, wenn man sagte, ich müsse lernen, die Wahrheit von der Einbildung zu unterscheiden, aber ich wusste es besser. In den Nächten lag ich oft wach. Ich sah nicht fern. Ich hörte keine Musik. Ich wartete. Wartete auf das leise Summen. Das Licht. Die Präsenz in meinem Kopf. Doch es kam nichts. Die Wesen waren weg. Als wäre ihre Neugier mit Erik gestorben, als hätten sie ihre Daten gesammelt, ausgewertet, archiviert und abgeschlossen. Ich lebte weiter. Äußerlich. Ich ging einkaufen. Sprach mit meiner Schwester. Tat so, als würde ich wieder zur Normalität zurückfinden. Aber in mir drin war etwas anderes zurückgeblieben. Eine Leere, kein Gefühl, keine Trauer, nur ein tiefes, ruhiges Wissen. Die Welt ist nicht das, was sie zu sein vorgibt. Ich sah Jonas ein letztes Mal, etwa 3 Monate nach dem Vorfall. Er hatte abgenommen, trug den Bart länger und sprach kaum. Wir saßen in einem kleinen Café, ohne dass wir uns wirklich anschauten. »Weißt du noch, die Gondel?« fragte ich schließlich. Er legte den Löffel beiseite, sah mich an, und seine Stimme war kaum mehr als ein Hauch, als er sagte, Ich träume manchmal davon, aber ich erinnere mich an nichts Konkretes, nur an das Gefühl, dass etwas falsch war.
Glaubst du mir?
Fragte ich.
Er antwortete nicht sofort, dann sagte er, ich weiß nicht, was ich glauben soll.
Wir verabschiedeten uns mit einem stummen Nicken. Keine Umarmung, kein Wir sehen uns.
Es war ein Abschied, der sich endgültig anfühlte. Die anderen sprachen nie wieder mit mir. Nicht Niklas, nicht Timo. Und Erik war nie da gewesen. Zumindest laut den offiziellen Aufzeichnungen. Eines Abends, als der Himmel wolkenlos und seltsam hell war, fand ich in meiner Jackentasche einen kleinen Gegenstand, an den ich mich nicht erinnern konnte. Ein Objekt aus glattem, kühlem Material. Keine Farbe, keine Gravur, keine Kanten. Es war nicht größer als ein Daumennagel und doch seltsam schwer. Ich weiß nicht, wie es dorthin kam. Ich legte es auf den Schreibtisch und starrte es eine halbe Stunde lang an. Dann nahm ich es und warf es aus dem Fenster. Es prallte nicht auf dem Asphalt auf. Kein Geräusch, kein Aufprall, kein Nachhall. Es war einfach verschwunden. In dieser Nacht schlief ich ein, ohne etwas zu träumen. Und das war noch viel beunruhigender als jeder Albtraum. Am nächsten Morgen war der Himmel blassgrau und der Regen hatte eine seltsame gelbliche Farbe. Ich fragte mich, ob das immer schon so gewesen war. Oder ob ich es nur jetzt zum ersten Mal wirklich bemerkte. Ich schrieb alles auf, jedes Detail, jedes Geräusch, jeden Gedanken. Nicht um jemanden zu überzeugen, sondern um nicht selbst daran zu zerbrechen. Und nun, da ich diese letzten Zeilen schreibe, weiß ich eines sicher. Wenn du eines Tages allein bist, nachts, in einem stillgelegten Park, und du hörst das leise Summen einer Maschine, die eigentlich nicht mehr funktionieren dürfte, dann lauf nicht. Sie wollen nur schauen. Sie wollen nur verstehen. Und du bist für sie nicht mehr als eine biologische Ressource mit Bewusstsein. Ein Exemplar. Ein Muster. Eine Datei. Und wenn sie dich nehmen, wirst du niemandem fehlen. Denn sie löschen alles, sogar dich. Und das Schlimmste ist, du wirst es irgendwann akzeptieren.